Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Eule Podcasts Re-Oktober 2024. Mein Name ist Philipp Greifenstein und bei mir ist heute Thomas Wistrach, unser langjähriger Co-Autor der Links am Tag des Herrn, der LRTDH, unserem wöchentlichen Newsletter. Hallo Thomas.
Ja, grüß dich Philipp, hallo.
Wir sprechen heute über die wichtigen Nachrichten und Debatten aus Kirche und Religionsgemeinschaften aus dem Oktober 2024. Das trifft sich ganz gut. Michael ist unterwegs in England, glaube ich, und wir haben ein großes katholisches Thema vor der Nase. Und da trifft sich das ganz gut, dass du mit dabei bist. Alle, die sich fragen, warum Thomas katholisch? Wir haben schon im Frühjahr diesen Jahres mal einen Monatsrückblick mit dir aufgenommen. In dieser Episode erklärst du auch ein bisschen länger, wie das eigentlich funktioniert, dass du, der ja altkatholisch bist, aber eine Vergangenheit hast in der römisch-katholischen Kirche, dich mit der katholischen Kirche so gut auskennst. Also alle HörerInnen, die sich fragen, was ist damit gemeint, Experte für katholische Kirche, die verweisen wir hier gerne auf diese Episode des Eule-Podcast aus dem Frühjahr 24. Wir verlinken die hier auch in den Shownotes und starten in das erste Thema des Monats. Zuvor aber noch der Hinweis, wir freuen uns über Likes und Shares dieses Podcasts in den sozialen Medien. Gerne auch über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Damit helft ihr bei der Weiterverbreitung dieses Podcasts. Und natürlich freut es uns auch, wenn ihr die Arbeit der Eule, der Redaktion und unserer AutorInnen durch ein Eule-Abo unterstützt. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Und alles Weitere zum Eule-Abo könnt ihr im Magazin lesen unter eulemagazin.de. So, lieber Thomas, lass uns in das erste wichtige, große Thema des Monats starten. Das in der Eule Schande über uns oder Asche auf unser Haupt überhaupt noch keinen einzigen alleinstehenden Artikel bekommen hat, sondern nur in den Links am Tag des Herrn, in unserem wöchentlichen Newsletter, der immer am Sonntag erscheint und den du und ich schreiben, vorgekommen ist, nämlich die Bischofssynode zur Synodalität, die ja den ganzen Monat über bis zum letzten Samstag im Vatikan stattgefunden hat. Und in den Links am Tag des Herrn haben wir immer mal so auf ein paar Beiträge verwiesen, die zur Bischofssynode erschienen sind und jetzt in der letzten Ausgabe vom Sonntag, vom 27. Oktober, auch schon einen Blick auf die Ergebnisse geworfen. Seitdem sind einige Artikel in anderen Medien erschienen mit Kommentierungen darüber, was jetzt mit dem Ergebnis der Bischofssynode anzustellen ist. Wir wollen hier bloß mal kurz Rückschau halten und sagen, was ist eigentlich diese Bischofssynode und welche Ergebnisse gab es? Thomas, wie hast du die Bischofssynode aus deutscher Perspektive und aus altkatholischer Perspektive denn wahrgenommen?
Ja, vielleicht muss man konfessionskundlich einordnen, Bischofssynoden sind in der römisch-katholischen Kirche etwas ziemlich Neues. Also das Ganze gibt es eigentlich erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das also 1965 geendet ist. Also dass die Bischöfe der Weltkirche oder sagen wir mal ausgewählte Bischöfe, es gibt ungefähr 2.500 Diözesanbischöfe in der römisch-katholischen Kirche und davon war nur eine Minderheit jetzt in Rom anwesend. Das muss man immer dazu sagen, ja. Und diese Bischofssynoden, die waren bisher so abgelaufen, dass Bischöfe getagt haben und der jeweilige Papst sich die Überlegungen, die Beschlüsse, die Vorschläge, im Lateinischen heißt das Propositiones, ja, die Vorschläge, gegebenenfalls dadurch zu eigen gemacht hat, dass er die ausgewählt hat und dann in einem sogenannten nachsynodalen Schreiben verkündet hat. Diesmal, das ist eine Neuerung, verzichtet Papst Franziskus auf ein solches nachsynodales Schreiben.
Die ersten alten Konzilien der alten Kirche, ja, die an unseren Bekenntnissen gearbeitet haben, an dem Apostolikum, also unseren Glaubensbekenntnissen und viele grundlegende Entscheidungen getroffen haben, die für alle christlichen Kirchen bis heute verbindlich sind, die waren im Großen und Ganzen Bischofssynoden. Wir machen jetzt hier Schluss mit der Kirchengeschichte, bevor ich in ganz ins Schwimmen gerate. Aber der Punkt ist, Bischofssynoden sind damals, ne, die großen ökumenischen Konzilien, die für alle christlichen Kirchen Verbindlichkeit haben bis heute, aber auch in der Gegenwart tatsächlich noch ein Mittel von, sagen wir mal, Kirchenleitung. Also in der Orthodoxie zum Beispiel sind die Synoden, die es da gibt, auch Bischofssynoden.
Der wichtige Unterschied ist, natürlich, in der alten Kirche haben sich Bischöfe getroffen und eine Synode abgehalten. Aber das ist etwas anderes. Also daraus entwickelt sich, verkürzt kann man sagen, in der römischen Kirche später die Konzilien. Ja?
Genau.
Das Gremium, das sich jetzt in der römisch-katholischen Kirche Bischofssynode nennt, das ist eben kein römisch-katholisches Konzil.
Ja.
Das wollte ich sagen.
Genau.
Das ist eine Neuerung. Das gab es vorher nicht. Das hat wirklich erst Paul der VI. Eingeführt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass eine Auswahl der römisch-katholischen Bischöfe, das ist ja nicht die, sind ja nicht alle römisch-katholischen Bischöfe, die da versammelt sind. Das ist vielleicht nochmal das Neue dabei, ne?
Das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil ich denke, dass je nachdem, welches Wort man benutzt, und wir kommen gleich zu einem zweiten Wort, was wir in der Eule nur in Anführungszeichen benutzt haben und auch nur sehr selten, aber das auch so im Schwange ist, je nachdem, welches Wort man benutzt, kommt man natürlich auf unterschiedliche Bilder dessen, was dort abläuft. Und das stimmt, es sind halt Bischöfe, die auf Einladung des Vatikans oder hier des Synodengeneralsekretariats, aber das ist natürlich eine Behörde des Vatikans, tatsächlich da Teilnehmer sind. Und eben, und das ist auch eine zweite Neuerung, die wir gleich am Anfang nochmal sagen können, auch Teilnehmerinnen gab es diesmal, auch zum allerersten Mal. Und der Fokus ist ganz im Sinne von Papst Franziskus auch aus Europa wirklich weggerutscht. Also es sind Teilnehmerinnen aus allen Herren Ländern und allen Kontinenten mit dabei. Und da ist auch der ganze spürbar, dass es eine Weltkirche ist, die römisch-katholische Kirche, die tatsächlich an allen Rändern der Welt auch irgendwo noch präsent ist. Weshalb es im Vatikansprech auch Weltsynode hieß. Das ist das Wort, was wir immer versucht haben zu vermeiden, weil ich denke, dass eine Weltsynode wirklich das Bild evoziert, dass es sich dabei um eine Versammlung der weltweiten Christenheit handelt. Und das heißt, eine ökumenische Versammlung aus mehreren und aus großen unterschiedlichen Kirchen. Und das war es nicht, sondern es war eine rein römisch-katholische Sache. Es waren noch ein paar Beobachter aus der Ökumene mit dabei, aber die haben natürlich kein Stimmrecht. Ja? Und man kann sich immer fragen, ob auf diesen synodalen Prozessen und Wegen, die die katholische Kirche in Deutschland, aber eben auch im Vatikan und weltweit geht, ob da wirklich das Interesse so groß ist an den anderen Formen von Synodalität, die es eben auch gibt in der Orthodoxie, aber vor allen Dingen natürlich in den reformatorischen Kirchen, also den evangelischen Kirchen, wo das wichtigste Standbein der Kirchenleitung die Synodalität ist, ja? Also das synodale Prinzip. Das ist aber mit Synodalität auch nach dieser Bischofssynode in der katholischen Kirche nicht gemeint. Und der Unterschied ist derjenige, ob mitberaten oder mit entschieden wird. Und genau über dieses Begriffspärchen hat Benedikt Heider bei uns in der Eule schon einen sehr paradigmatischen Artikel geschrieben. Ich glaube, vor 3 Jahren, auch den verlinken wir hier wieder. Das ist die große katholisch-theologische Unterscheidung zwischen Decision-Making und Decision-Taking ist der große Unterschied. Und der bleibt auch nach dieser Bischofssynode bestehen. Aber was hat sich eigentlich geändert?
Also ich denke mal, es ist vor allem eine atmosphärische Veränderung. Ja? Also wir dürfen uns die Weltsynode so ähnlich vorstellen wie bei den Olympischen Spielen. Da heißt es in dem Pathos auch, Olympia ruft die Jugend der Welt. Und tatsächlich kommen ausschließlich Sportler, die extrem gefördert werden, die Verträge haben. Also es ist kein Fest von Jugendlichen, die sich sportlich messen, sondern das sind ausgewählte, vorher qualifizierte Mannschaften aus den verschiedenen Ländern. Weltsynode oder Weltkirche, das kann mehreres bedeuten. Also zum Beispiel, wenn man in einem römisch-katholischen Bistum in Deutschland eine Kollekte für die Weltkirche oder für weltkirchliche Angelegenheiten hält, dann ist das meistens, also früher hätte man dann gesagt, für die Mission. Das, was Papst Franziskus die Peripherie nennt.
Also Entwicklungshilfe plus Jesus.
Sowas ungefähr, ne? Und in Wirklichkeit heißt Weltkirche aber, im Zweifel werden alle Angelegenheiten der römisch-katholischen Kirche, die wirklich relevant sind, in Rom entschieden. Das ist, also die Weltkirche ist Rom. Juliane Eckstein?
Ja.
Genau, Juliane Eckstein ganz kürzlich bei katholisch.de geschrieben, ja. Die Weltkirche, das ist Rom. Das ist gut zusammengefasst.
Zu den Ergebnissen. Also, wir haben gesagt, zum ersten Mal haben Frauen überhaupt mit teilgenommen und durften auch mit abstimmen als Teilnehmerin. Das ist natürlich, gab es vorher noch nie ein Ergebnis. Und es ist schwer vorstellbar, dass das jetzt irgendwie wieder zurückgedreht wird. Mit dem einzigen Vorbehalt, es könnte einen Nachfolger für Papst Franziskus geben, der in eine ganz andere Richtung hingeht. Dann gibt es in diesem Abschlussdokument Passagen, die in der deutschen katholischen Kirche durchaus positiv, denke ich, ankommen könnten, wenn es um Rechenschaftspflichten des Bischofs gegenüber seinem Bistum angeht. Das ist natürlich nicht genau geregelt, wie die auszusehen haben, aber das ist so ein Kernpunkt von Mitverantwortung, Mitbestimmung, der immer wieder im Spiel ist. Also wem schuldet der Bischof Rechenschaft? Nicht nur Loyalität dem Bischof von Rom, also dem Papst der katholischen Kirche, sondern eben auch Rechenschaft und Verantwortung gegenüber den Gläubigen vor Ort.
Also ich bin grundsätzlich anderer Meinung als die Einschätzung, die du hier auch, glaube ich, aus der Mehrheit der Medienberichterstattung hier auch referierst. Also da würde ich dir zugestehen, die übergroße Mehrheit, auch gerade der kirchlichen Medien, trägt dieses Narrativ mit. Also im Einzelnen. Das Abschlussdokument einer Bischofssynode, auch der Bischofssynode, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, ist eine Ansammlung von Propositiones, von Vorschlägen. Diese Vorschläge werden letztlich dem alleinigen und dem obersten Gesetzgeber in der römisch-katholischen Kirche, nämlich dem Papst, vorgeschlagen. Und der Papst ist völlig frei darin, daraus zu machen, was er für richtig hält. Und auch jetzt ist es ganz wichtig zu unterscheiden, ich habe das gelesen sowohl bei dem Kollegen Erbacher beim ZDF als auch bei der Annalena Müller, der Journalistin, die früher bei KAT.ch war und jetzt für das Fahrblatt Bern schreibt. Die haben beide das Wort benutzt, der Papst hat das Abschlussdokument der Weltsynode approbiert. Das ist falsch. Papst Franziskus selber hat erst 2018 ein Dokument veröffentlicht. Da hat er gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, dass das Dokument dem Papst übergeben wird und der entscheidet über die Veröffentlichung. Das ist jetzt erfolgt. Dann heißt es weiter, wenn das Schlussdokument ausdrücklich vom Papst approbiert wurde, das ist aus meiner Sicht nicht erfolgt, dann hat es Anteil am ordentlichen Lehramt des Nachfolgers Petri, so heißt es da. Ja? Und dann heißt es noch, wenn der Papst der Synodenversammlung Entscheidungsgewalt gewährt haben sollte, das hat er hier ausdrücklich nicht getan, dann hätte das Schlussdokument am ordentlichen Lehramt des Nachfolgers Petri Anteil, nachdem es vom Papst ratifiziert und promulgiert wurde. Das ist jetzt kein Streit um Kaisers Bart, und auch keine Wortklauberei, sondern wenn in den AAS, den Acta Apostolicae Sedis, das ist das offizielle Verlautbarungsorgan, wenn da hinter drin steht, ich, Franziskus, Bischof von Rom, approbiere hiermit das Dokument, dann leiste ich in der nächsten Eule Abbitte. Bis dahin sage ich, der Papst hat dieses Dokument nicht approbiert.
Ich glaube, das musst du nicht machen, weil der Grund ist auch einsichtig, warum er das nicht gemacht hat. Bevor ich dahin komme, würde ich gerne noch sagen, es gibt einfach mal einen Schritt noch zurückgehen an die Erwartungshaltung, mit der die Bischöfe aus Deutschland hingefahren sind. Die wollten natürlich auch sehen und hören, der eine mehr, Betzing, der andere weniger, Oster, wie denn sich das nun verhält mit dem, was auf dem synodalen Weg hier in Deutschland besprochen und teilweise abgestimmt wurde. Das große Stück Arbeit, nämlich dieses Papier, was da heißt, gemeinsam beraten und entscheiden, da sind wieder diese beiden Begriffe drin, das ist ja noch gar nicht fertig. Das wurde von den Plenarsitzungen des Synodalen Weges, dem Synodalen Ausschuss übergeben, der jetzt weiterarbeitet, bis es dann entweder einen Synodalen Rat für ganz Deutschland gibt, zu dem der Vatikan schon Nein gesagt hat, das muss man schon noch dazu sagen, oder bis zur dann wirklich allerletzten Sitzung des Synodalen Weges, die, ich glaube, 2026 stattfinden soll. Das sind aber Fragen, die sind in allen katholischen Bistümern, stehen die oben auf, die beschäftigen auch die Laien und Laien, die dort mitarbeiten, und das ist auch für die Bischöfe in Deutschland, das nehme ich denen schon ab, eine wichtige Frage ist zu sagen, wie kriegen wir das jetzt hin, synodale Gremien, also Mitbestimmungs- und Mitberatungsgremien, die aber nie völlig unwürdig darin enden, dass da Laien ab und zu mal ihre Meinung sagen, aber die Bischöfe machen, was sie wollen, ja, oder sind in so einer losen Selbstbindung, ja, die da immer wieder ins Spiel gebracht wird von unter anderem Thomas Söding, irgendwie darauf bezogen, was das Kirchenvolk meint. Und da sind schon spannende Passagen jetzt in dem Abschlussdokument drinne, die dann wiederum in einer anderen Schleife nach Rom zurückgespielt werden könnten. Nämlich nach dem Motto, wir haben ja jetzt hier daran weitergearbeitet, denn zur Weiterarbeit ist das Dokument von Franziskus nämlich schon empfohlen worden. Und wenn dann demnächst wieder ein Brief aus Rom käme, der aber sagt, nee, aber so nicht, dann könnte man sagen, nee, aber schaut doch, ihr habt doch gerade in der Bischofssynode, haben wir doch gerade darüber gesprochen, so ungefähr.
Das ist das römisch-katholische Spiel des Hase und Igel. Du kannst noch so viel diskutieren und du kannst noch so viele Argumente bringen. Die römisch-katholische Kirche, das unterscheidet die römisch-katholische Kirche von fast allen anderen Konfessionen. Du kommst mit den Argumenten im Zweifel nicht weiter, weil die römisch-katholische Kirche so aufgebaut ist, dass der Papst ja ausdrücklich nicht an ein Argument gebunden ist oder also seine Entscheidungen sind nicht begründungspflichtig. Ich glaube, wir sollten die römisch-katholische Kirche auch in der Ökumene wirklich ernst nehmen. Also, dass wir das immer weichkochen, halte ich auch aus ökumenischer Sicht für falsch. Die römisch-katholische Kirche kann selbstverständlich ihre eigenen Gläubigen dazu zwingen, anzuerkennen, dass zum Beispiel die Weihe von Frauen zur Priesterin oder zum Bischof auf ewige Zeiten nicht möglich sein wird.
Jetzt sind wir auf diesem Pfade auch zu dem Knackpunkt gekommen und auch zu dem Knackpunkt, warum das jetzt nicht geltendes Kirchenrecht geworden ist, in der Form, wie du das vorhin erklärt hast. Die große Frage, die über der ganzen letzten Sitzung, also in diesem Herbst, in diesem Oktober stand, war wieder die Frage nach dem Frauendiakonat, nicht einem Extradiakonat für Frauen, sondern nach der Zulassung von Frauen für das Amt der Diakone. So, das ist das, was auch in der Öffentlichkeit auch immer ganz viel als in der Berichterstattung, also derjenigen, die nicht in dieser Synodenaula mit drinne waren, immer als das große Thema eigentlich gestellt wird. Obwohl alle, Papst Franziskus, viele Begleiter und Begleiterinnen immer wieder gesagt haben, nein, wir machen eine Synode über Synodalität und keine Synode über die sogenannte Frauenfrage.
Auf der Bischofssynode hieß es, die Frage des Frauendiakonats bleibt offen. Es gibt in der römisch-katholischen Kirche zum einen ein dreigegliedertes Amt des Diakons, des Priesters und des Bischofs. Alle drei Ämter sind ausschließlich getauften Männern vorbehalten. Es gibt erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in vielen, aber nicht in allen römisch-katholischen Bistümern die Einrichtung des sogenannten ständigen Diakonats. Früher war das eine Durchgangsstufe. Du wurdest zum Diakon geweiht, halbes Jahr später zum Priester. Aber niemand blieb letztlich auf der Stufe des Diakons. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese altkirchliche Tradition wiederbelebt. Es gibt in der römisch-katholischen Kirche sogar verheiratete ständige Diakone. Das gibt es aber nicht in allen Ländern.
Die Frage des Frauendiakonats ist im Schwange, würde man wohl sagen. Aber sie ist jetzt auch wieder natürlich nicht entschieden. Es gibt drei Absätze, die in sich wieder widersprüchlich sind. Das habe ich in den Links am Tag des Herrn am Sonntag auch beschrieben. Mit der bekannten Stilfigur, dass gesagt wird, natürlich sind auch getaufte Katholikinnen mit den getauften Männern gleichwürdig. Aber es gibt ein eigenes Charisma, einen eigenen Platz. Dieser Platz ist nicht das Weiheamt. So, aber es steht eben auch dieser Satz drinne, über die Zulassung von Frauen zum Diakonat wird noch zu reden sein. Ja, die Frage ist offen. Das ist also ein Kompromisstext und darin eigentlich gar nicht so untypisch zu anderen Synodalitätstraditionen. Ja, da kommt ja auch nie die reine Lehre bei raus, sondern eben Kompromisse. Darin, denke ich, liegt auch der Grund, warum jetzt Papst Franziskus, wie auch schon nach der Amazonas-Synode, nicht sagt, und das ist jetzt Kirchenrecht. Nach der Amazonas-Synode haben viele Leute erwartet, dass er in seinem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia heißt das, dieses Thema aufnehmen wird. Und das hat er nicht getan. Und diesmal verzichtet er ganz auf ein nachsynodales Schreiben und belässt es auch wieder dabei, dass beide Positionen quasi in diesem Dokument in Vatikansprache, ja, aber sie sind, beide Positionen sind da drin, ja, und die bleiben nebeneinander stehen. Und da kann man jetzt wahrscheinlich aus der jesuitischen Tradition sagen, da ist eben doch die Bewusstseinsbildung, Entscheidungsfindung noch nicht abgeschlossen, es wird also nochmal nebeneinander gelegt, das wäre vielleicht so das, was Papst Franziskus auch meint, aber mal de facto kirchenpolitisch ist das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die römisch-katholische Kirche in der ganzen Welt bei dieser Frage auch beieinander zu halten, denn bei keiner anderen Sachfrage gab es auch so viele Nein-Stimmen. 258 Ja, aber eben auch 97 Nein-Stimmen in dieser Frage, so viele wie bei keiner anderen Sachfrage in diesem, bei der Schlussabstimmung am Samstag. So, also wenn jetzt Papst Franziskus tatsächlich gesagt hätte, wir machen jetzt Frauendiakonat, dann würde ihm die römisch-katholische Kirche um die Ohren fliegen, so wie zum Beispiel das in der anglikanischen Gemeinschaft ist, bei LGBTQI-Fragen, teilweise auch bei der Frauenordination und wie das in anderen Kirchenbünden bei solchen Gleichberechtigungsfragen auch ist. Also da ist ja die römisch-katholische Kirche bei weitem nicht die einzige christliche Konfession, wo es mit Vielfalt und Gleichberechtigung noch Defizite gibt.
Also ich möchte deine diskurstheoretischen Überlegungen gar nicht zurückweisen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass du zu Recht gesagt hast, nach der Amazonas-Synode, wo die sogenannten Viri Probati, die verheirateten Männer, die dann zum Priester geweiht werden sollen, eben nicht vom Papst approbiert wurden. Ja? Und deswegen gibt es auch keine Viri Probati in der römisch-katholischen Kirche. Ich finde, dass das Phänomen, dass der Papst jetzt auf ein nachsynodales Schreiben verzichtet, umso deutlicher eine Absage an diese an dieses Abschlussdokument. Ja? Also nichts von dem, was in diesem Dokument steht, wird vom Papst jetzt ausdrücklich approbiert. Und ich glaube, dass all die anderen Punkte, wo sich jetzt viele, gerade auch aus Deutschland, drüber freuen, was da alles in diesem Dokument steht, das Dokument ist das Papier nicht wert, wenn ich mich nicht darauf berufen kann. Also sehr schön ist Transparenz, sehr schön ist die Rechenschaftspflicht, aber was machst du denn als Bistumsmitglied in Köln? Wie ziehst du den Kardinal Wölki zur Rechenschaft?
Unter den Prämissen, dass diese römisch-katholische Kirche eben ist, wie sie ist, ist das schon in vielen Weltregionen bedeutsam zu sagen, nein, auch Frauen sind gleichberechtigte Kirchenmitglieder. Es ist auch bedeutend zu sagen, dass Bischöfe Rechenschaftspflichten haben in Regionen, wo das mit demokratischer Rechenschaftspflichtigkeit überhaupt nicht ausgeprägt ist. Ja? Und also ich denke, man kann nur was wirklich jetzt Positives daraus ziehen, zu sagen, ja, es ist ein Verständigungsprozess und an so weit schon dann irgendwie doch synodal über das, was katholische Kirche sein kann im 21. Jahrhundert. Und der ist nicht abgeschlossen und der wird auch mit diesem Papst nicht abgeschlossen. Ich glaube, das ist wirklich so diese Hoffnung, Papst Franziskus wird es richten, schon selbst für sich genommen wieder arg katholisch, das ist jetzt vorbei, ja, der Papst Franziskus ist 88, der schreibt auch dieses Dokument nicht mehr, die letzte Enzyklika, die dieses Jahr jetzt erschienen ist in dieser Woche, beschäftigt sich mit der Herz Jesu Mystik, muss man ehrlich sagen, ja, es geht jetzt auf die letzten Meter, aber es sind schon, ja, vielleicht, wenn ich flöcke, doch Ideen vorgelegt werden, in die sich die katholische Kirche im 21. Jahrhundert wird entwickeln können.
Also ich finde sehr interessant, damit du nicht glaubst, ich würde hier dauernd Wasser in den römisch-katholischen Wein gießen wollen. Ich möchte einen unverdächtigen Zeugen aufrufen. Auf der Website der Deutschen Bischofskonferenz gibt es eine aktuelle Bilanz der deutschen Synodenbischöfe, sehr lesenswert. Da äußert sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Betzing, zu diesem Abschlussdokument. Und wenn man da zwischen den Zeilen liest, dann weiß man, wo der Hase langläuft. Er sagt, die Kirchenversammlung hat zwar zaghaft, aber, und jetzt Zitat, nach meiner Einschätzung doch unumkehrbar. Ja, also sehr relativiert, ja. So, und er hat dem hierarchischen Element in der katholischen Kirche, das nicht in Frage gestellt worden ist, ein Zitat, Element der Verantwortung und Mitwirkung aller Gläubigen zur Seite gestellt. Bischof Betzing sagt, die Verantwortlichen in der Kirche werden in transparenter Weise, was immer das heißen mag, Rechenschaft über ihre Entscheidungen vor Gremien synodaler Gestalt ablegen müssen. Das ist irgendwie ist Zukunftsmusik, aber das lässt sich nicht verbindlich aus diesem Abschlussdokument ableiten. Das sagt der Betzing auch selber. Er sagt, es wird jetzt erforderlich sein, solche Empfehlungen auch kirchenrechtlich verbindlich zu fassen, damit sie sich nicht wieder schnell verlieren. Dumm ist er nicht. Er weiß, was das bedeutet. Ja?
Genau, und wenn wir mal noch einen Blick werfen, weil ich gerade ja von der Weltkirche und international gesprochen habe, und nur damit ja kein Missverständnis auftritt, wir reden jetzt hier nicht bloß über asiatische Länder oder afrikanische Länder oder südamerikanische Länder. Ich habe mal kurz nach Amerika geschaut, in die USA, wo eine sehr Franziskus-kritische Bischofskonferenz am Drücker ist, die zu einem Drittel auch im Trumpismus feststeckt. Die versuchen jetzt in ihrer Bischofskonferenz eine Arbeitsgruppe zur Synodalität zu gründen. Ne? Also da sind wir eigentlich so auf dem Stand 2018-19 in Deutschland, induziert durch die Missbrauchskrise, und die hält ja in den Staaten auch schon Ewigkeiten an. Also es sind unterschiedliche Geschwindigkeiten, hat man früher gesagt, und jetzt sagt man eben, in diesem Abschlussdokument redet man nicht mehr von unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sondern von unterschiedlichen Rhythmen. Ja, es ist auf alle Fälle eher ein sehr langsamer Walzer. Es ist kein Tango, Argentino. Aber ich muss dazu nochmal sagen, wir haben ja auch, weil wir jetzt gerade und zu Recht auch manche Kurzmissdeutungen schon mal angesprochen haben. Ich finde, insgesamt haben die deutschen Medien schon aus dem Desaster Fiducia Supplicans zur Jahreswende 23/24 gelernt, wo zuerst in den ersten Tagen und Wochen mit wenigen Ausnahmen alles Mögliche gejubelt wurde, als ob jetzt Segensgottesdienste und quasi Ehe für alle in der katholischen Kirche auf einmal möglich wären. Und ich kam mich noch in Sinn, weil ich an dem gleichen Tag noch einen sehr kritischen Artikel geschrieben hatte, dass wir auch Rückmeldungen in sozialen Medien bekommen haben, nach dem Motto, wir wollen mal hier mal die Spielverderber sein, ja. Und wir hatten dann an der Eule noch einen Artikel von Norbert Lüdecke dazu. In der Zeit zwischen den Jahren, dann beruhigte sich das und stellte sich heraus, oha, diejenigen, die das doch kritischer gesehen hatten, hatten schon mehr Recht. Und dann ging das Heckmeck los mit den Bischofskonferenzen, die gesagt haben, wir machen da überhaupt nicht mit, und der Vatikan ist denen auch wieder mehr entgegengekommen. Jedenfalls viel, viel mehr als denjenigen, die wirklich Segensfeiern haben wollten. Und ich habe den Eindruck, dass mit diesem Abschlussdokument und mit dieser Bischofssynode wesentlich realistischer jetzt umgegangen wurde, als das noch mit Fiducia Supplicans war. Aber das gleichwohl kann auch daran liegen, dass ich Ende 24 wieder weniger Menschen überhaupt für die katholische Kirche interessieren, als das selbst noch vor einem Dreivierteljahr der Fall war.
Ich wohne ja etwa 30 Kilometer von der Grenze zu den Niederlanden entfernt. Die römisch-katholische Kirche in den Niederlanden war nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die mit Abstand progressivste römisch-katholische Kirche mindestens in Europa. Die haben ein Pastoralkonzil für die Niederlande veranstaltet. Das wurde denen von Rom sogar erlaubt. Ja, die haben einen eigenen holländischen Katechismus veröffentlicht. Da war die Stimmung in den Niederlanden auch unter den Geistlichen so, ab morgen werden wir heiraten und wir, taufen gegenseitig unsere Kinder. Ja, und dann hat der Vatikan brachial durchgegriffen und hat nach und nach alle Bischofssitze in den Niederlanden wieder mit Hardlinern, die auf Vatikanlinie waren, besetzt. Die Niederlande sind inzwischen das neben Tschechien, glaube ich, am weitesten säkularisierte Land in Europa. Also die blühende niederländische Kirche, reformorientiert, ökumenisch offen, gesellschaftlich bewusst und auch nachgefragt, auch von der Politik, ist völlig in der Versenkung verschwunden. Der römische Katholizismus, die Speerspitze der Reform war in den Niederlanden, der ist abgemurkst worden. Ich glaube, dass das auch in Deutschland eine Gefahr zumindest ist. Und ich habe die Befürchtung, das kann ich dann durchaus auch aus ökumenischer Verbundenheit mit meiner alten Kirche sagen, ich habe die Befürchtung, dass Rom hier am längeren Hebel sitzt und die deutschen Bischöfe sich es weiterhin bequem machen können. Im Zweifel sitzt der Buhmann dann in Rom. Also ich frage mich auch ernsthaft, auch bewusst mal als Mann formuliert, ich finde es eine Unverschämtheit, Frauen Geduld anzuempfehlen, was ihre Gleichberechtigung angeht. Also ich finde das eine Frechheit, wie da die Bischöfe in Rom zusammensitzen und sagen, ja, wir müssen hier, die Zeit ist noch nicht reif, heißt das dann. Hier geht es um die Verweigerung von Gleichberechtigung. Auch theologisch ist das ja in der römisch-katholischen Kirche durchaus schon zum 10. Mal durchgewalzt. Ich habe in meinen Bücherregalen 2-3 Meter über die Möglichkeit der Frauenordination in der römisch-katholischen Kirche. Ja, Papier ist geduldig. Ja, solange das Kirchenrecht nicht geändert wird, empfängt gültig die Priesterweihe nur der getaufte Mann. Da ändert auch das 10. Abschlussdokument nichts dran.
Und wir heute Abend und in diesem Podcast leider auch nicht. Als zweites Thema, bedeutendes Thema dieses Monats, haben wir uns die Kriege im Nahen Osten vorgenommen und den Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023. Beides hat in den Links am Tag des Herrn, unserem wöchentlichen Newsletter, eine Rolle gespielt. Und auch zu dem Thema, das ist so ein bisschen eine Parallele zur Bischofssynode, die wir gerade besprochen haben, sind jetzt eigentlich eigenständige Artikel rar geworden. Nicht nur in der Eule, sondern nach meinem Dafürhalten eigentlich in der gesamten christlichen Publizistik, die sich da doch sehr unterscheidet vom Rest der Medienlandschaft, wo der Jahrestag durchaus zum Anlass genommen wurde, zurückzuschauen auf das, was damals vor einem Jahr passiert ist. Wir haben das in der Eule, ich habe das in der Eule als Pogrom bezeichnet. Und was seitdem passiert ist, also vor allen Dingen der Gaza-Krieg und seit Anfang des Monats auch der nächste Libanon-Krieg. Denke aber, dass es wichtig ist, am Ende des Monats mal zu sagen, dass das nicht zeitlich unmarkiert vorbeigeht. Also erstens der Jahrestag, der wirklich seit dem Holocaust schlimmster Angriff auf Jüdinnen und Juden mit weltweiten Konsequenzen für Jüdinnen und Juden überall auf der Welt, auch in Deutschland. Die antisemitischen Straftaten sind massiv angestiegen, auch in den europäischen Ländern, auch in Deutschland. Was für einen Reim machen wir uns ein Jahr später und viele Monate später mit Krieg darauf? Wir machen in der Eule keine Nahostberichterstattung, wir sind keine Expertinnen auf diesem Thema. Aber ich denke, es wäre gut und nützlich, sich mal mit dem zu beschäftigen, was in dieser Frage ja auch immer mit im Spiel ist, nämlich, was ist die Rolle der Kirchen im Konflikt und was können denn die Kirchen hier in Deutschland eigentlich sinnvollerweise machen oder wie können die sich sinnvollerweise zum Nahostkonflikt verhalten? Zur Monatswende September, Oktober schriebst du, Thomas, in den Links am Tag des Herrn von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Da ging es um die Bischofssynode, aber es war auch ein spannender Gast da, ein Jahr nach dem Pogrom vom 7. Oktober, nämlich Kardinal Pizzaballa. Das ist der lateinische Patriarch von Jerusalem. Der war dann nach vielen Monaten Krieg im Heiligen Lande endlich auch bei den deutschen Bischöfen zu Gast. Haben die katholischen Bischöfe jetzt eigentlich dann dadurch ihre Perspektive auf den Nahostkrieg verändert?
Also verändert im Sinne einer Kehrtwende? Nein. Ich würde eher sagen, schon die Einladung zeigt, dass sich die römisch-katholischen Bischöfe in Deutschland hier wirklich eine Stimme von vor Ort geholt haben, um, sagen wir mal, die Perspektive zu fokussieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass die römisch-katholischen Bischöfe zu wenig informiert über diese Situation sind. Also ich glaube, da funktionieren auch die Kontakte. Es gibt sehr viele auch deutsche in Israel, die, also was weiß ich, in der Dormitio zum Beispiel in Jerusalem.
Ja, Abt Nicodemus Schnabel, der muss ist dann so der Hauptbotschafter. Ja.
Genau, und überhaupt die, die Kontakte ins Heilige Land, da gibt es relativ viele dauerhafte, gute Kontakte, die auch von den, den deutschen Bistümern da gepflegt werden. Also ich glaube, da ist die, die Informationslage so auf den kirchlichen Kanälen ganz gut. Aber das war jetzt natürlich auch nochmal ein, ich glaube, eher noch ein Signal nach außen, dass man da den lateinischen Patriarchen nach Deutschland geholt hat. Das war auch eine Anerkennung, ein Blickwerfen, ein Zeichen für außen. Also man hat sich nicht nur intern von ihm jetzt Informationen geholt, sondern man hat ihn auch ganz bewusst eingeladen, um damit ein Zeichen nach außen zu setzen. Auch aus meiner Sicht völlig legitim.
Also welches Zeichen wäre hier nochmal die Frage? Also wir
also der Solidarität mit einer Gruppe von Menschen, die in dem Nahostkrieg zu wenig vorkommen, nämlich den Christen.
Ja.
Verständlicherweise nehmen, sagen wir mal, wir jetzt hier in Deutschland über die Medien den Konflikt natürlich war als Konflikt von Islamisten, ja, oder muslimischen Terroristen und Juden war. Das aber in Israel, in Palästina, in Libanon, in Jordanien auch christliche Araber leben, ist vielen so gar nicht mehr bewusst.
Wir hatten das ja in der Eule recht bald nach dem 7. Oktober versucht abzubilden mit dem Interview mit Sally Azar, der lutherischen Pfarrerin in Jerusalem, die das auch ausdrücklich gesagt hat. Also sie fühlten sich wenig unterstützt. Dazu muss man sagen, dass es in den ersten Wochen auch sehr, sehr missverständliche und ich finde auch verurteilungswürdige Äußerungen von palästinensischen Christinnen und Christen gab, die dann wiederum in der ökumenischen Zusammenarbeit auch in den reformatorischen Kirchen in Deutschland dazu geführt haben, zu sagen, ob das immer so eine clevere Idee ist. Denn was du jetzt gerade für die katholische Kirche gesagt hast, das gilt natürlich auch für die evangelischen Kirchen. Also es gibt ein eigenes Krankenhaus. Der Lutherische Weltbund ist da sehr aktiv. Und es gibt durchaus Informationen. Und erst einen Monat vor dem 7. Oktober 23 war der Rat der EKD mit einer Delegation in Jerusalem. Also es ist jetzt nicht so, dass man keine Sachkompetenz hätte, auch A, über die christliche Minderheit im Heiligen Land, das heißt in den Staaten, die es da gibt. Und es kann natürlich auch, also es ist völlig klar, dass natürlich Kirchen in Deutschland nicht einseitige Anwaltschaft irgendjemanden üben müssten, noch für die eigenen Glaubensgeschwister, die christlichen, angesichts der deutschen Geschichte und der Mitverantwortung, die man hat für das Leben von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland infolge der Shoah. Und sollte so sein, nach meiner persönlichen Haltung, dass Jüdinnen und Juden überall auf der Welt und auch in Israel Freunde haben bei den Christinnen und Christen in Deutschland und auch bei den christlichen Kirchen in Deutschland. Das heißt, ich würde mich am liebsten gar nicht erst in dieses Gegeneinander zwingen lassen, zu sagen, Solidarität mit christlichen Palästinensern und auch mit der muslimischen Mehrheitsbevölkerung im Libanon oder in Jordanien und in Gaza, ja, und Jüdinnen und Juden auf der anderen Seite. Das halte ich für eine, das ist ja genau dieses Denken von Freund, Feind, was uns Terroristen zumuten und aufdrücken wollen. Und was auch denjenigen nutzt, die in der israelischen Rechten und in rechtsradikalen israelischen Parteien, die ja leider an der Regierung beteiligt sind, diese Konfliktlage nach dem 7. Oktober verstärkt dazu nutzen, unumkehrbare Tatsachen zu schaffen in Gaza und im Westjordanland und auch im Südlibanon. Und in diese Feind-Freund-Schematik will ich mich persönlich nicht einpassen und denke, sollten sich auch Christinnen und Christen in Deutschland nicht einpassen lassen.
Wir haben natürlich hier auch wieder ein klassisches Phänomen der heutzutage asymmetrischen Kriegsführung. Du hast selber, da würde ich mich auch anschließen, von einem Pogrom gesprochen. Also niemals seit der Shoah sind so viele jüdische Menschen an einem Tag umgebracht worden. Und zwar geplant, lange vorbereitet, nicht in einer spontanen Überreaktion, sondern gerade in den Grenzregionen da, in den Kibbuzim, haben Palästinenser gearbeitet, haben ihre jüdischen Arbeitgeber ausspioniert. Man hat die ganzen Unterlagen auch inzwischen gefunden, dass ganz gezielt die Angreifer Bescheid wussten, was sie da am 7. Oktober machen können, müssen, worauf sie achten müssen, wo sie welche Grenzanlage wie überwinden können, wo sie welche Menschen da finden. Ja, also das ist ein geplanter Pogrom gewesen. Die Terroristen haben selber ja auch teilweise Filmaufnahmen von ihren Verbrechen gemacht. Die sind verständlicherweise aber nicht gesendet worden von unseren Medien. Im Gegenzug ist natürlich die Problematik, dass in unseren Medien, insbesondere, sag ich mal, in den Fernsehmedien, wenn über den Konflikt berichtet wird, die Schäden israelischer Angriffe sehr schön medial präsentiert werden können, während die Angriffe auf Israel beispielsweise jetzt auch von der Hisbollah kaum sichtbare Schäden anrichten, weil der Iron Dome die alle abfängt. Aber der Krieg der Bilder, der da im Gange ist, der verleitet natürlich je länger, je mehr dazu, dass die Frage gestellt wird, sind die Reaktionen von Israel denn verhältnismäßig? Und diese Fragen werden interessanterweise nie gestellt, ob denn die Angriffe, die Israel am Tag seiner Staatsgründung oder seit Tag seiner Staatsgründung zu erleiden hat, ob die in irgendeinem Verhältnis stehen zu dem berechtigten Anliegen, einen gleichberechtigten palästinensischen Staat zu errichten. Ich glaube, dass gerade in Deutschland in unserer Wahrnehmung sehr schnell man schaut, sage ich mal, wo kann ich denn meine Solidarität mit Israel jetzt beenden, weil es ja so schlimme Bilder gibt. Also da sehe ich eine große Gefahr.
Da sehe ich auch eine Gefahr drin. Auf der anderen Seite ist es unbestritten. Über die genauen Zahlen kann man sich streiten, weil die von den Behörden in Gaza, die nun mal unter Herrschaft der Hamas operieren, stammen, von diesem Gesundheitsministerium, was da immer Erwähnung findet. Aber es ist unbestreitbar, dass viele, viele internationale Medien, auch deutsche Medien sagen, 40.000 Menschen gestorben sind in diesem letzten Gaza-Krieg. Also in der Bevölkerung Gazas, darunter sicherlich auch Kämpfer der Hamas und nicht zu wenige, aber eben auch enorm viele Frauen, enorm viele Kinder. Ich gebe dir völlig recht, dass diese Umkehrung der Frage seltener passiert. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir einen gesellschaftlichen Grundkonsens haben, dass das Terrorismus ist und dass diese Angriffe Israel auch in einem, ich sage es jetzt mal ganz laienhaft, nicht verdient hat und dass das ein ungerechter, per se ungerechter Krieg ist, dass also die Verteidigungskriege Israels, die das Land, der Staat Israel führen musste in den letzten Jahrzehnten und auch jetzt wieder führt, das ist ein Verteidigungskrieg, das glaube ich schon auch, dass die aber per se gerechtfertigt sein können, anders als die Angriffe, gegen die sich diese Kriege zur Wehr setzen, ja, die per se ungerechtfertigt sind. Aber es gibt ja auch für den gerechtfertigten Krieg Regeln. Ja, also wir haben ja in unserer christlichen Tradition diese Tradition des gerechten Krieges, die ist eigentlich mal abgelöst worden durch diese Zielformulierung des gerechten Friedens. Auch wenn ich die friedensethischen Texte, die wir aufgrund des Ukraine-Krieges immer wieder auch in der Eule hatten, lese, aber in Richtung Nahostkonflikt lese. Die Maßstäbe des gerechten Krieges werden durch die Kriegsführung des Staates Israel nicht erfüllt. Und das hängt tatsächlich, wie du gerade gesagt hattest, an der Frage der Verhältnismäßigkeit. Also in unserem Artikel bei uns in der Eule von Professor Christian Spies ist das erklärt, und zwar anhand des Friedensdenkwortes der katholischen Bischofskonferenz von Anfang dieses Jahres. Der Text stammt doch aus dem Frühjahr 2024. Und da gibt es den Wert der Verhältnismäßigkeit in der Lehre vom gerechten Krieg. Und es dreht sich also um diese Frage und am Ende auch um die Frage, ob durch den Angriff vom 7. Oktober, durch die fortwährende Bedrohung durch die Hamas und auch durch die Hisbollah tatsächlich nicht nur das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, sondern tatsächlich die Existenz in Frage gestellt wird. Und so begründet die Regierung Israels die Kriege im Moment. Das sind alles Gegenwehr gegen existenzbedrohende Angriffe. Und es mehren sich die Stimmen von Beobachterinnen und Expertinnen, die sagen, das sind schlimme Angriffe von der Hisbollah und das war auch ein sehr, sehr schlimmer Angriff von der Hamas. Aber ist es so existenzbedrohend, dass diese kriegerischen Reaktionen gerechtfertigt sind? Wir können das aus unseren Perspektiven auch nicht beantworten. Was ich aber interessant und spannend finde, und so hatte ich ja gerade angefangen, ist, dass diese Fragen in der christlichen Publizistik von evangelischen Theologinnen und Theologen, von Friedensethikerinnen und Ethikern aller Konfessionen in Deutschland im Moment nicht, nur nicht beantwortet, sondern auch nicht diskutiert werden. Ich lasse mich gerne berichtigen, ja, von unseren Hörerinnen und Hörern, aber nicht in dem Umfang, wie das beim Ukraine-Krieg der Fall war und zum Teil auch noch ist. Also mir kommt das Friedensthema in einer Form aktuell vor und ich sage ganz bewusst nicht mir persönlich, also ich wache nie jeden Morgen mit dem als brennende Frage auf, aber in allen Gesprächen, die ich mit Menschen in unseren Kirchen führe, kommt es wieder vor. Und zwar als wirklich dringendes Bedürfnis nach Frieden. Und damit ist natürlich der Ukraine-Krieg gemeint, aber damit ist eben auch der Nahe Osten gemeint. Und ich glaube, dass das nicht ausreichend antizipiert ist in unseren Kirchen in Deutschland, jetzt als große, ne, als das Christentum in Deutschland, dass das wirklich für viele Menschen ein so drückendes Thema ist, zu dem man als Kirche nicht bloß Denkschriften verfasst, sondern sich irgendwie auch öffentlich verhalten muss.
Also mir kommt es häufig so vor, ich kenne die Diskussionen auch bei Menschen beim Kirchencafé nach dem Gottesdienst das thematisieren, das Gespräch kommt sehr schnell drauf. Uns Christen stünde es vielleicht auch gut an, zunächst einmal die eigene Ratlosigkeit zu formulieren und zu sagen, es gibt keine einfachen Antworten. Also zum Beispiel bei der Frage des Kriegs von Russland gegen die Ukraine, da erwarte ich als Christ auch gar nicht von den Kirchen, dass die sagen, die Lieferung von Taurus ist jetzt aus friedensethischer Sicht geboten oder nicht. Aber ich sag mal, die Selbstsicherheit, mit der Christen, und Christen können ja dann, damit sie als Christen wahrgenommen werden, nur mit ihren eigenen Argumenten wuchern. Ja, also ansonsten, wenn man mit politischen Argumenten oder was weiß ich, sicherheitspolitischen Argumenten diskutiert, dann hat man ja keine tiefere Einsicht, bloß weil man Christ ist. Ja, also die Ratlosigkeit, die Wut, die Trauer, das Unverständnis, dass es russisch-orthodoxe Gremien und Priester gibt, mit denen man vielleicht auch noch vor wenigen Jahren ökumenische Kontakte hatte, die jetzt diesen Feldzug von Putin ohne jede Einschränkung unterstützen. Ja, es gibt ja auch im Ökumenischen Rat auch Überlegungen, ob man die russisch-orthodoxe Kirche da erstmal rausschmeißt, ja, weil die, ja, wie soll man sagen, jetzt theologisch gesprochen, sich der Häresie schuldig machen, indem sie diesen Krieg rechtfertigen. Ja. Ich habe den Eindruck, die meisten Christen sind ratlos, was man in der Situation machen soll. Und dann finde ich, sollten die Kirchen dann auch nicht so tun, als hätten sie jetzt den Stein der Weisen da entdeckt. Ne? Man kann natürlich mahnen, man kann auch sagen, denkt ihr bei eurem Kriegführen auch daran, was denn später mal sein wird? Das finde ich legitime Fragen. Und das, finde ich, das müssten die Initiativen der Kirchen sein, zu sagen, auch wenn wir diesen Krieg jetzt nicht stoppen können, weil das gar nicht in unserer Macht steht, wir können noch so viel Friedensdenkschriften und Appelle richten, der Krieg wird trotzdem geführt. Dann kann man sich Gedanken machen, was sind denn Auswege, was sind denn Pläne für die Zukunft? Aber jetzt einfach zu sagen, aus, was weiß ich, friedensethischer Sicht, was weiß ich, soll die Ukraine kapitulieren, das finde ich zu kurz gesprungen. Und da sehe ich auch gar keine theologische Argumentation für so eine radikale Position, die in Deutschland in Teilen ja sogar mehrheitsfähig wäre.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch teilweise daran, dass das Thema Frieden auch in einer unpraktischen Weise der AfD und insbesondere Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis da überlassen wurde. Jetzt mal parteipolitisch gesprochen. Natürlich ist es eine unredliche Position, Aggressoren nicht ehrlich zu benennen, wie Putin, wie die Hamas. Ja? Aber dann zu sagen, Friedensbewegung ist quasi das und kann ja auch was anderes sein, das halte ich für zu kurz gesprungen. Also ich möchte einfach wirklich auch ehrlich nicht glauben, dass die Friedensbewegung in Deutschland echt nur aus Anhängern von Sacha Wagenknecht bestehen soll. Und ich weiß, dass in den christlichen friedensbewegten Kreisen seit 22 und auch durch den Gaza-Krieg nochmal viel im Schwange ist und dass viele Leute auch deshalb schweigen, weil sie selber in, wie du gerade gesagt hast, Ratlosigkeit auch wirklich verfallen sind, in ehrliche Ratlosigkeit verfallen sind. Ja? Aber ich finde wirklich, es gäbe Anlass genug, der Krieg in der Ukraine, der weiterhin ja fortdauert, ja, die Kriege im Nahen Osten, dann jetzt die Stationierung von Mittelstreckenraketen, also muss ich ehrlich sagen, ich persönlich jetzt eher weniger ein Problem damit habe, ja. Wo ich eher schon ein Problem damit habe, ist dieses Kriegstüchtigkeitsgerede, ja, vom Bundesminister der Verteidigung vorgetragen, aber das hat ja auch ein gewisses Echo, selbst in der Militärseelsorge bei der großen Kirchen, ja. Also ich finde, eine Friedensbewegung, die die Notwendigkeiten der Bündnis- und Landesverteidigung anerkennt und die auf dem Völkerrecht basierend einem Bild von einem gerechten Frieden verpflichtet ist, warum sollte das eigentlich nicht gehen? Und dazu gehört natürlich, Aggressoren ehrlich zu benennen, aber dazu kann genauso auch eine Kritik an Rüstung gehören. Ja, weil wir wissen ja, dass Rüstungspolitik auch immer dazu geführt hat, dass enorme Kosten entstanden sind. Und wir wissen auch, dass bei solchen großen Projekten wahnsinnig große Verschwendung passiert. Also das ist ja auch eine Form von Rüstungskritik. Natürlich kann man, und ich glaube, das ist so der Königsweg, und den könnten christliche Kirchen eigentlich viel leichter gehen, als das jetzt staatlichen Akteuren zugänglich wäre, auf die Opfer schauen. Man ist sich ja in vielerlei Hinsicht nicht einig. Bei allen unterschiedlichen Konflikten der Welt, vor allen Dingen, weil die auch in unserer Gesellschaft ausgetragen wird. Aber uns alle könnte ja auch in der relativen und in der relativ großen Sicherheit unseres Landes es als Pflicht zu fallen, an die Opfer zu denken und möglichst viel und praktisch dazu unternehmen, dass den Opfern der jeweiligen Kriege geholfen wird. Und wir haben in Deutschland eine schwierige Geschichte sowieso wegen der Kriege des 20. Jahrhunderts, aber auch eine in jüngster Zeit schlecht aufgearbeitete Historie mit dem Afghanistan-Krieg und noch und noch und noch. Und en passant hat irgendwie so eine Diskreditierung pazifistische Positionen schon Einkehr gehalten. Und ich bin kein Pazifist. Und vielleicht deshalb, weil ich es nie bin, kann ich aber auch sehen, dass uns die Diskreditierung von pazifistischen Positionen, also von tatsächlich pazifistischen Positionen, in unserer Gesellschaft auch nicht gut tut. Das zum Ausdruck zu bringen, das glaube ich schon, ist, könnte eine Aufgabe christlicher Kirchen sein. Und ich bin erstaunt, in welchem geringen Ausmaß das passiert. Ich glaube, dass da auch eine Chance nicht ergriffen wird, gesellschaftlich relevant zu sein. Mit einer christlichen Friedensbotschaft. Und nun, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Oktober. Die gute Nachricht kommt heute von der Evangelischen Kirche in Deutschland. In der vergangenen Woche hat die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, Anna-Nicole Heinrich, die vier BewerberInnen um die drei offenen Sitze im Rat der EKD bekannt gegeben. Drei Plätze in dem Rat, dem 15 Personen angehören, werden frei. Bereits im letzten Jahr ist ja die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus zurückgetreten. Das Ratsmitglied Jakob Jussen, Rechtsprofessor in Bochum, hat sich aus dem Rat verabschiedet, unter anderem, weil er mit der Aufarbeitung der Missbrauchskrise nicht zufrieden ist. Und außerdem scheidet der Kirchenpräsident der Hessen-Nassauischen Kirche, Volker Jung, aus, der in den Ruhestand eintritt. Drei Plätze müssen also neu besetzt werden. Es kandidieren Susanne Beider-Wieden, die Kirchenpräsidentin der Reformierten Kirche, Christian Stäblein, der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, der EGBO, sowie die EKD-Synodale und Kirchengeschichtlerin Schwester, Privatdozentin Dr. Nicole Krochowina und die theologische Vorständin der von Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld, Andrea Wagner-Pingera. Das heißt, und das ist die gute Nachricht, egal wie die Wahl ausgeht, zwischen den Vieren um die drei Plätze, mindestens zwei Frauen werden in den Rat einziehen und damit mit mindestens 8, wenn nicht sogar 9 Frauen in dem 15-köpfigen Rat, ist der Rat der EKD dann zum allerersten Mal in seiner Geschichte mehrheitlich weiblich besetzt. Und das ist doch eine gute Nachricht.
Ja, Philipp, war ein spannender Rückblick auf den Oktober. Was wird im November wichtig?
Ich mache mich in wenigen Tagen auf nach Würzburg in Ober-Untermittel-Nebenfranken. Keine Ahnung, die haben so viele Unterteilungen da in Franken. Zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die wieder tagt. Und wie in jedem Jahr bin ich da dabei und werde aus Würzburg berichten. Das Schwerpunktthema der Synodentagung ist Flucht und Migration. Eines der Themenschwerpunkte auch, die wir in der Eule immer wieder haben. Und auch das zweite Schwerpunktthema evangelischer Natur, Missbrauch evangelisch, wird wieder eine Rolle spielen. Es wird wieder einen neuen Bericht geben aus dem BEFO, was im letzten Jahr und vor allen Dingen auch seit dem Januar, seit der Forumstudie passiert ist. Da gibt es auch einiges. Und hier an dieser Stelle nochmal erwähnt, wir haben gerade erst wieder die Kolumne Mind the Gap neu gestartet, wieder die zweite Staffel. Erste Staffel mit Flora Hochschild hatte sich mit der frühen Neuzeit beschäftigt, mit vergessenen Kirchengeschichten aus der frühen Neuzeit. Und jetzt die zweite Staffel, von Johanna Jürgens geschrieben, beschäftigt sich mit vergessenen Kirchengeschichten aus der alten Kirche, der Zeit der Kirchenväter. Und genau was mit diesen Kirchenvätern und Patristik ist, darum geht es in der ersten Ausgabe von letzter Woche. Könnt ihr gerne reinlesen. Wieder sehr, sehr spannend. Thomas, ich danke dir, dass du für diesen Podcast so dir Zeit nehmen konntest und mit mir Rückschau halten konntest, insbesondere auf die Bischofssynode mit dieser wirklich auch immer ganz spannenden Perspektive, die du da mitbringst aus deiner jahrzehntelangen Kenntnis der katholischen Kirche.
Ja, danke, es hat mir Spaß gemacht.
Wir werden uns sicherlich im Eule-Podcast irgendwann auch wieder hören. Wir freuen uns, wenn ihr die Arbeit der Eule unterstützt, indem ihr ein Eule-Abo abschließt. Das gibt es bereits ab 3 Euro im Monat und wird über unseren Partner Steady abgewickelt. Ihr könnt alle Informationen darüber im Magazin lesen, eulemagazin.de/abo, gerne direkt. Das ist eine einfache Kiste, jederzeit kündbar, keine weiteren Verpflichtungen, keine Werbezusendungen, nichts Schlimmes, außer dass ihr mit euren kurzen und kleinen Beiträgen unsere Arbeit unterstützt, und als unabhängiges Magazin, was nicht von Kirchen oder Religionsgemeinschaften bezahlt wird, brauchen wir genau diese Unterstützung. Außerdem freuen wir uns über Likes, Sternchen in den Podcast-Plattformen und darüber, dass ihr diese Podcast-Episode und die Beiträge der Eule an bekannte Freundinnen und Kolleginnen, Chefs und Chefin weiterreicht, denn alle unsere Beiträge sind ja kostenfrei lesbar, eben weil unsere Abonnentinnen das ermöglichen. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören an alle.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.